Ja, ihr Lieben, das ist ein besonderer Tag heute.
Amen.
Amen.
Also das erzähle ich nicht irgendwie jeden Sonntag vor der Predigt. Es ist für mich persönlich heute ein ganz besonderer Tag. Und auf so einen Tag wie heute warte ich seit Jahren. Frank und unsere anderen zwei Brüder Jan und Matthias und ich, wir leben als Ältestenteam jetzt seit 12 Jahren und seit vielen Jahren warten wir auf den Moment, wo es Leute gibt im Volk Gottes, die sich für sowas interessieren und die das hören wollen. Das ist wirklich besonders für mich. Und das ist nicht nur Lehre aus dem Wort, sondern ich stehe hier als ein lebendiges Zeugnis für die Güte und Treue Gottes. Dafür, dass das, was er in seinem Wort zeigt, wahr ist und dass es funktioniert. Und dass er das, was er an seinem Wort sagt, auch segnet. Und dass es tatsächlich wahr ist, wo die Bibel sagt, wer ein Ältestenamt begehrt, begehrt ein schönes Amt. Es ist echt ein besonderer Moment, bewegt mich, dass das irgendwie heute so weit ist. Ich habe mich diesen Tag jetzt heute so vorausgesehen, aber ich wusste, der Tag wird kommen, der muss kommen. Und wir haben lange gewartet. Und ich bitte euch, dass ihr das hört, nicht als ein neues Modell. Wir haben so mit G12 probiert und mit X3 und mit diesem und jenem Modell, Milo-Krieg oder was weiß ich. Und ja, jetzt hören wir uns mal dieses Modell an. Vielleicht könnte das irgendwie auch so Elemente haben, die wir übernehmen könnten. Lasst uns das hören, dass es das ist, was das Wort Gottes sagt. Und ich will versuchen, das auch in der Schrift zu zeigen. Es ist nicht eine weitere Variante, wie man es machen könnte. Es ist der Plan Gottes. Der Plan Gottes. Und das soll bekannt werden. Und diese Wahrheit muss gepredigt sein, muss ausgesprochen sein, muss in unser Land hinausgehen, muss in der unsichtbaren Welt gehört werden, dass unsere jahrhundertelange alte Prägung mit diesem einen Mann an der Spitze nicht dem Wort Gottes entspricht. Und Gott hat das mit dem Ältestenteam so gewollt und Paulus hat es so geschrieben und angewiesen, weil es was Gutes ist, weil es so viel Schutz hat, so viel Sieg, weil es der Gemeinde gut tut. Es ist seine Idee. Und ich bitte euch, dass ihr das so hört. Es geht hier nicht um ein weiteres Modell, um eine weitere Möglichkeit, wie man irgendwie viele Leute in die Gemeinde bringt. Es geht um die Ordnung im Hause Gottes. Und ich will einfach mal ein paar Schriftstellen nennen, dass ihr seht, wir stellen nicht Behauptungen auf, sondern wir holen das, was Gemeinde betrifft, aus dem Wort Gottes. Und das ist schon angeklungen. Dass immer wenn die Schrift von Leitung spricht, spricht sie von Ältesten und immer wenn sie von Ältesten spricht, spricht sie von mehreren Personen. Also eine Schriftstelle Apostelgeschichte 14, 23. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an dem sie gläubig geworden waren. Die erste Stelle, wo Älteste in der Mehrzahl erwähnt werden. Hier ist nicht die Rede davon, dass sie einen Pastor aussuchten oder dass jemand sich selbst zum Pastor erklärte und sagte, ihr lieben Brüder, der Herr hat schon lange zu mir gesprochen und ich muss euch das heute einfach mal sagen, der Herr hat mir schon lange gezeigt, ich soll ein Netzwerk leiten und also bitte versteht das, ich will mich in keiner Weise irgendwie hervortun, aber das hat mir der Herr schon lange gezeigt, dass ich euer Leiter bin. So war es nicht im Wort Gottes. Apostelgeschichte 15, Vers 4. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen. Hätte es diesen einen Chef über dem ältesten Team gegeben, wäre er hier erwähnt worden. Oder der Vers 6, die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Apostelgeschichte 20, Vers 17, von Mile aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Hier wird nicht der eine Pastor erwähnt, sondern die Ältesten. Oder diese Stelle hatten wir auch schon, Apostelgeschichte 20, 28, wo Paulus sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Auch wieder in der Mehrzahl geschrieben. Wir haben die bekannte Schriftstelle Titus, Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest. Also wir können dieser Schriftstelle entnehmen, dass es ein Mangel war, dass sie keine ältesten Teams hatten. Und Paulus sagt zu Titus, das, was noch mangelt, wird jetzt in Ordnung gebracht. Und es wurde nicht der Pastor festgelegt, der eine Mann an der Spitze, sondern es wird in Ordnung gebracht, indem Älteste eingesetzt wurden. 1. Timotheus 5, 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, wieder in der Mehrzahl, das sind die Leute, die eine Gemeinde leiten und regieren. Oder dieser allererste Vers vom Philipperbrief. Oft lesen wir so über diese Gruß- oder Einleitungsworte drüber. Erster Vers vom Philipperbrief. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen, in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Das sind die drei Kategorien Leute, Aufseher, Diakone, Heilige. Also Paulus war ein sehr hochgebildeter Mann. Hätte es in Philippi diesen einen Chef gegeben, wäre es äußerst unhöflich, ihn hier nicht anzusprechen. Und ich denke, dass Paulus mit seiner Bildung, ihm wäre das sicher nicht passiert. Noch eine Schriftstelle, 1. Petrus 5, 1. Die Ältesten unter euch ermahne ich nun und so weiter. Also du wirst keine Schriftstelle im Neuen Testament finden, wo du entnehmen kannst, es gibt den Pastor und der ist der Chef. Und das ist so ein ganz großer Irrtum im Volk Gottes. Ein Pastor ist ein Hirte. Und eine Gemeinde braucht mit Sicherheit mehr als einen Hirte. Und dieser Dienst ist absolut wichtig und notwendig und unabdingbar für eine Gemeinde. Aber was nichts mit dem Wort Gottes zu tun hat, ist, dass der Hirte automatisch immer der ist, der die Gemeinde regiert. Und eine Menge Leute, die sich Pastoren nennen, sind von ihrer Berufung her keine Hirten. Und dort ist die Verwirrung, ist das Durcheinander. Und das ist so ein Segment, wo Menschenweisheit aus der Welt geholt wurde in die Gemeinde. Und die Argumentationen gehen in die Richtung, einer muss das Sagen haben. Man kann sich nicht einigen über irgendeinen Sachverhalt, dann muss doch einer den letzten Spruch fällen. Dann muss doch einer das letzte Wort haben und der muss doch feststehen, wie soll das sonst gehen? Ich erinnere mich, dass Herr Teufel viel unternommen hat, um unser ältesten Team auseinanderzunehmen. Es ging so weit, dass ein Mann zu uns kam, der eine prophetische Gabe hat oder hatte, und dass er mit großem Druck, mit viel Emotionen, mir tief ins Auge blickend, im Namen Gottes, sagte, dich hat der Herr zum Pastor berufen über dieser Gemeinde. Wenn du nicht aufstehst und endlich das in die Hand nimmst, das ergreifst, dass du der Pastor bist, wird eure ganze Gemeinde zerstört und kaputt gehen. Das war relativ schwierig für mich, weil das für mich keine ungebrannte Person war, und viele verschiedene Dinge, die er prophezeite in anderen Bezügen, tatsächlich stimmten und von Gott waren und auch so kamen und so hinhauten. Und dann kam das. Und das war ein richtiges Extra-Treffen. Es kam extra ein Übersetzer dazu, der das von Englisch ins Deutsche übersetzte. Und das war mit großem Nachdruck, standen wir vor diesem Ding. Das sehe ich heute als einen ganz, ganz üblen Versuch vom Teufel, das auseinanderzunehmen. Und irgendwo spürte ich damals, hier will der Teufel in irgendeiner Weise in meinem Herzen irgendwie auf Motivationen reiten. Ja, genau. Mensch, wenn der das noch prophezeit, kommt von außen, fährt über 1000 Kilometer, um mir das zu sagen. Kommt noch ein Übersetzer von einer anderen Stadt. Genau. Das ist mein Ding. Jetzt muss ich das endlich in der Hand nehmen. Jetzt muss ich endlich Chef sein, sonst geht ja alles im Bach runter. Aber preis den Herrn, da kommen wir noch ausführlich drauf. Drei Brüder an meiner Seite. Und mir war auch überhaupt nicht wohl bei dem Gedanke. Ich sagte ja schon, wir hatten nicht vor, Gemeinde zu gründen, und ich hatte noch viel weniger vor, eine Gemeinde zu leiten. Und Gott sei Dank konnten wir erkennen, das werden wir nicht annehmen und das werden wir auch nicht tun. Also das Wort Gottes ist darin sehr klar, und bitte nehmt das nicht als, na okay, wir machen irgendwie einen weiteren Versuch mal damit. Das ist die Ordnung im Hause Gottes. Eine Leitung besteht aus Ältesten, und es ist immer bei jeder Schriftstelle zu sehen, dass sie in der Mehrzahl genannt werden. Das ist der Wille Gottes. Und nun stehe ich hier, nicht nur das aus dem Wort Gottes heraus zu lehren, sondern als ein lebendiges Zeugnis, dass es funktioniert. Und nicht seit vorige Woche Donnerstag, sondern seit 12 Jahren, möchte ich euch bezeugen zur Ehre Gottes, dass das, was der Herr sagt, in seinem Wort tatsächlich funktioniert. Und wir müssen da Festungen in uns niederreißen, wo die Erfahrung uns etwas anderes lehren will und etwas anderes uns aufzwingt. Und wo wir vielleicht schon in Ansätzen im Team Dinge versucht haben, die nicht funktionierten und die scheiterten. Dass wir diese Dinge hinter uns lassen, dass wir uns davon verabschieden, dass wir nicht erlauben, dass die Erfahrung uns lehrt, sondern das Wort Gottes muss uns lehren. Und es muss höher stehen in uns als unsere Erfahrung. Also der erste Vers im Philipperbrief: Älteste oder Aufseher, Helfer oder Diakone und die Heiligen. Das war das, was die Gemeinde hatte. Das ist so unsere Ausgangsposition. Und wir brauchen da einen inneren Entschluss, das zu bejahen. Es spielt keine Rolle, ob die ganze Welt das anders tut. Und ich predige auch nicht hier gegen die Pastoren, die Gemeinde leiten. Das möchte ich unbedingt klarstellen. Ich bin nicht gegen diese Leute oder gegen ihren Dienst, aber ich bin für die Ordnungen im Hause Gottes. Und ich bin für die Wahrheit. Und ich glaube, dass das nach dieser Lehreinheit auch ein Stück eine erlösende Botschaft sein wird für manche Leute, die mit Leitung schlimme Sachen erlebt haben. Also zuerst würde ich ein bisschen in die Richtung gehen, was sollte sich denn im Leben eines Ältesten persönlich abspielen? Was macht einen Ältesten aus? Was ist da wichtig? Und dann irgendwie gibt es noch einen Teil, was sind die Aufgaben einer Ältestenschaft? Was haben sie zu tun? Was sollten sie lassen? Also in Richtung persönlich, das Wichtigste, glaube ich, für einen Leiter, einen Ältesten, ist seine eigene Beziehung zu Jesus. Ein Ältester, ein Leiter muss gefüllt sein mit dem Wort Gottes und muss in seiner Beziehung zu Jesus gefüllt sein, satt sein, gesättigt sein. Und das ist auch fortdauernd, wenn die Gemeinde dann größer wird, die oberste Priorität. Also jeder, der in Leitung ist, das ist die erste Priorität, dass wir diszipliniert sind, unsere eigene Beziehung zu Jesus pflegen und dort uns entwickeln und ihn immer besser kennen und immer mehr auf ihn hören und den Heiligen Geist immer besser verstehen. Das ist die oberste Priorität. Unser eigenes geistliches Wachstum, selbst erfüllt zu sein, ermutigt zu sein, gestärkt zu sein. Wir brauchen als Leiter einen gewissen Vorlauf an Tiefe der Beziehung mit Gott. Wir müssen unbedingt wissen, wie das geht, dass der Heilige Geist uns tröstet. Weil einer der Hauptwaffen des Teufels gegen Leitung ist Entmutigung. Also das ist so ein Thema. Wir müssen als Leiter unbedingt wissen, wie wir mit Entmutigung umgehen, was wir damit tun. Wir müssen unbedingt einen Weg aus diesen dunklen Löchern heraus kennen. Und so ist unsere eigene Beziehung zu Jesus das Allerwichtigste. Es geht nicht zuerst um unsere Fähigkeit, wie gut wir was lernen können oder irgendwas anderes können. Das ist der allererste Punkt. Unsere eigene Beziehung zu ihm. Beziehung zu Gott. Und diesen Vers werden wir noch viel verwenden und den können wir auch mal aufschlagen in unserer Bibel, Apostelgeschichte 20, 28. Das ist ein wunderbarer Vers, da steckt so viel drin. Paulus konnte Sätze formulieren, über die muss man wochenlang predigen, um ungefähr ausdrücken zu können, was er da ausdrückte. Also Apostelgeschichte 20, 28, der erste Wortgruppe. Habt Acht auf euch selbst. Das steht zuerst, weil es das erste ist. Habt Acht auf euch selbst. Jemand in Leitung, ein Ältester, hat die erste Priorität. Die Ermahnung, die Paulus hier gibt, geht da dann weiter, aber das zuerst. Und dabei wollen wir erstmal ein Stück stehen bleiben. Habt Acht auf euch selbst. Es ist also enorm entscheidend, was denn in dem Leben eines Ältesten, eines Leiters geschieht. Und es ist so wichtig, dass wir das im Blick haben, weil es eine geistliche Gesetzmäßigkeit ist, dass wir das vermehren und hervorbringen, was wir sind. Nicht vordergründig das, was wir sagen. Und in der Natur sehen wir das sehr plastisch, dass Erbsen Erbsen hervorbringen oder Möhren Möhren oder Karnickel Karnickel. Das ist ein geistliches Gesetz. Das, was in deinem Leben wächst, wird in der Gemeinde wachsen. Das ist eine Medaille mit zwei Seiten. Die hat eine bedrohliche Seite und eine sehr ermutigende Seite. Und deshalb sagt Paulus hier, habt Acht auf euch selbst. Die ermutigende Seite ist, wenn wir in unserer Beziehung zu Jesus wachsen und wenn unsere Liebe zum Wort Gottes zunimmt und wenn wir den Heiligen Geist immer besser kennen und wenn wir immer wieder in neue Wachstumsbereiche kommen und uns von ihm führen lassen und leiten lassen, unsere Freundschaft mit ihm immer stärker wird, wird das bei den uns anvertrauten Leuten auch. Ohne dass wir uns da fürchterlich anstrengen müssen. Denn in der Natur ist es auch so, dass eine Art ihre selbe Art hervorbringt und diese Art sich da nicht sonderlich dafür anstrengen muss. Und die negative Seite dieser Medaille ist, wenn wir in unserem Leben als Leiter dunkle Sachen nicht in Angriff nehmen und dunkle Ecken nicht mal auskehren oder gar nicht den Versuch unternehmen, bestimmte schlechte Gewohnheiten zu überwinden, wir werden genau diese Dinge in der Gemeinde wachsen sehen. Genau solche Sachen werden dort hervorkommen. Wir öffnen dann in einer gewissen Weise eine Tür für negative Sachen. Also, das ist die erste Aussage, die Paulus macht, habt Acht auf euch selbst. Das ist eine ganz, ganz große Priorität für einen Leiter. Und wir brauchen da Disziplin und müssen das in unserem Alltag dann unbedingt einrichten, dass wir dort Zeiten haben mit Gott. Egal wie viel zu tun ist, wie alles tobt und wie viel Chaos sein könnte und was es zu entscheiden gibt und was ganz sehr dringend ist. Die Versuchung ist so groß, dass wir zuerst die Zeit einsparen mit Gott, um den ganzen Nöten zu begegnen, die ganzen wichtigen Fragen, Sachen, die zu klären sind und so weiter. Und die Versuchung ist groß, dass wir dort zuerst Abstriche machen und unsere Gebetszeiten kürzer werden, unsere Zeiten mit dem Wort kürzer werden. Und das soll nicht so sein. Das steckt alles in dieser Gruppe drin, habt Acht auf euch selbst. Und Paulus, da werde ich noch viele Schriftstellen dazu nennen, zeigt einen Stil von Leiterschaft im Neuen Testament. Und den möchtest du überschreiben mit: ein neutestamentlicher Leiter leitet durch Vorbild. Das würde ich so, wenn jemand fragt, ja, was ist das für ein Leitungsstil, den das Neue Testament sagt? Leiten durch Vorbild. Das hat uns Paulus so gezeigt. Philipper 3, Vers 17 sagt es zum Beispiel: Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Oder Titus 2, Vers 6, ebenso ermahne ich die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Oder 1. Korinther 4, 16, ich bitte euch, seid meine Nachahmer. Leiten durch Vorbild. Oder 1. Petrus 5, Vers 3, auch eine Stelle, wo es um die Ältesten geht: Nicht als die, die über euren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Das ist wirklich etwas völlig anderes, als was wir manchmal so sehen oder was manche von euch auch erlebt haben. Ein Leiter Menschen einspannt, um seine eigentlich persönlichen oder ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Und wo Projekte, die nicht von Gott sind, aber als solches deklariert werden, als die Sachen hingestellt werden, die der Wille Gottes sind, und eine ganze Gemeinde wird in diese Durchführung oder wird dort eingespannt, diese Ziele zu erreichen, die niemals von Gott waren, und alle müssen dafür kämpfen und arbeiten und beten, das ist so weit weg von den Ordnungen Gottes. Ich erinnere mich, als wir mal im Ural waren, in einer Gemeinde, und Hoppisch und ich, wir standen so im Office des Pastors. Die Gemeinde hatte einen ganz schlimmen Crash schon hinter sich, war wohl ziemlich groß, also mehrere hundert Leute, und als wir da waren, ziemlich klein. Von 1600 auf 400 Leute geschrumpft. Was für mich schon ein Anlass wäre, wenn ich dort Leitungsverantwortung hätte, dass ich also mit Beten und Fasten vor dem Herrn liegen würde und schreien würde: Herr, gib uns Licht, was ist hier los? Von 1600 auf 400 würde mir doch erheblich zu denken geben. Wir standen im Office und ich sah so eine Tafel an der Seite stehen. Und auf dieser Tafel war eine Bauzeichnung und auch so eine Fotomontage von einem Gebäude. Und wir gucken da drauf und ich sage, das ist bestimmt das Gebäude, was die bauen wollen. Und es war gigantisch groß. Es war nicht im geringsten im Verhältnis zur Gemeindegröße. Also wir schätzen, dass es selbst dort 8, 9, 10 Millionen Dollar kosten würde, sowas zu bauen. Und die Stadt war auch nicht so groß. Und ich denke, so ein Gebäude gibt es in dieser Stadt überhaupt nicht. Und das war für mich so ein extrem krasses Beispiel, wie ein Leiter eine Gemeinde dort peitscht, seit Jahren in eine Richtung zu spenden und zu beten, um seine eigenen Ziele durchzubringen, um etwas zu sein, damit dann alle in der Stadt sehen, oh, was die für ein Gebäude haben. Das muss eine tolle Gemeinde sein. Wir haben in Zwickau auch ein schönes Gebäude, und ich finde es immer irgendwie komisch, wenn Leute nur aufgrund unseres Gebäudes uns irgendwie respektieren. Und manchmal hat man Kontakt mit Leuten und Gespräche verlaufen so, und dann waren sie mal da und haben das Gebäude gesehen und plötzlich sind die Gespräche ganz anders. Oh, ne, das muss ja irgendwie, also wenn ihr so ein Gebäude habt, dann muss ja der Herr irgendwie hier sein. Natürlich versorgt uns der Herr auch mit Gebäuden, wenn wir die brauchen, aber Gemeindebau hat eben nichts mit Bauen von Gebäuden erstmal zu tun. Und wir sahen das dort und die Gemeinde war im desolaten Zustand. Und dann wird argumentiert, wenn vielleicht doch noch jemand sich erlaubt zu fragen, ja, wie sollen wir denn das alles bezahlen? Ja, David hat auch den Goliath besiegt, geistlicher Kampf. Wir müssen die ganzen Mächte bekämpfen, die verhindern, dass wir das 10 Millionen Dollar Gebäude bauen mit 400 Leuten, wo 80% Frauen waren, die sicherlich noch weniger Einkommen haben oder gar keins. Im Neuen Testament leitet eine Leitung, indem sie Vorbild gibt für die Herde. Und da gibt es noch mehr Schriftstellen. Philipper 4, Vers 9 sagt Paulus, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Also Paulus führte ein Leben, wo er sagen konnte, was ihr bei mir seht, könnt ihr tun. Das könnt ihr übernehmen. Das ist stark. Was auch uns zeigt, nicht nur, was er predigte, dass er da irgendwie eine besondere Salbung hatte und das ist jetzt nur das Gute, was ihr bei mir seht, das tut. Aus dieser Stelle können wir auch entnehmen, Leiterschaft sind Leute, die leben transparent. Und Leute aus der Gemeinde dürfen da Dinge sehen und auch wissen. Ich kenne Gemeinden, wo Mitglieder oder auch sogar engste Mitarbeiter über viele Jahre noch nie in der Wohnung von dem Pastor waren. Und ihn eigentlich nur als Dienstperson kennen. Was ihr an mir gesehen habt, ein Leben zu führen, wo man sagen kann, was du bei mir siehst, wenn du das nachmachst, bist du richtig. Und da will ich ein bisschen reingehen, weil das so stark ist, was Paulus hier im Philipperbrief weiter schreibt. Was so Haltungen ausdrückt, die er hatte. Zum Beispiel schreibt der Philipper 1,3: Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Jetzt, wer von uns so in Leitung ist oder schon war, ist so die Frage, kann man immer so danken bei der Erinnerung an deine Gemeinde oder an deine Gruppe oder kommen da ganz andere Gedanken, als für sie zu danken? Und er sagt, obwohl er viel angegriffen wurde und in Frage gestellt wurde und wir das im Korintherbrief sehen können, ich danke Gott bei jeder Erinnerung an euch. Alle Zeit in jedem meiner Gebete bete ich für euch alle mit Freuden. Also Paulus betet regelmäßig mit Dankbarkeit, betet mit Freuden, ist für ihn keine Last, keine bedrückende Pflicht. Dann schreibt er weiter, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi. Paulus kann sehen, dass er bei den Leuten, die ihm anvertraut waren, er konnte sie schon sehen, wie sie vollendet sind. Er konnte schon voller Hoffnung und ermutigt sehen, was Gott mit den Leuten noch tun wird, wo er sie noch hinbringen wird, wo sie noch hinwachsen werden. Und konnte deshalb voller Hoffnung und ermutigt für Leute beten. Er hatte schon eine geistliche Sicht, was Gott noch mit Menschen tun wird und wie sie noch verändert werden. So ist es für mich recht, dass ich diesen Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Weil ich euch im Herzen habe. Das ist neutestamentliche Leitung. Das sind nicht ein Chef, der mit eiserner Hand über eine Gruppe Menschen regiert. Das ist eine Frage der Herzen. Und eine neutestamentliche Leitung hat die Leute, die ihr anvertraut ist, im Herzen. Es ist eine Frage von Beziehung, von sich kennen, miteinander leben, miteinander nachfolgen. Dann schreibt er weiter, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach allen sehne mit der herzlichen Liebe Jesu Christi. Das war ihre Beziehung. Da kommt nicht einmal im Jahr der große Apostel aus Amerika und er prophezeit ganz wilde Dinge, für irgendwelche Leute und dann reist er ab und niemand kennt ihn und er kennt auch die Leute nicht. Das war sein Dienst. So kannten sie sich. Wir können in der Apostelgeschichte lesen, als er wusste, dass er dann in Gefangennahme kommt und sich verabschiedet von den Ältesten von Ephesus, dass sie weinten und sich um den Hals fielen. Das ist die Beziehung, die sie hatten. Leiter, Gemeinde. Sehne ich mich nach euch allen mit der herzlichen Liebe Jesu Christi. Ohne dass wir die Geschwister herzlich lieben, können wir sie auch nicht leiten. Und wir müssen als Leiter unsere Herzen dort in Ordnung halten. Und dann mag es Anlässe geben, wo der Zorn oder Groll oder wo wir innerlich vielleicht geneigt sind, mit Personen fertig zu sein, zumindest innerlich zu kündigen und zu sagen, mit dem bin ich durch. Wir müssen auf unser Herz Acht geben als Leiter, dass wir diese herzliche Liebe haben, die der Herr uns da schenkt und uns dabei hilft. Also wir können nur Leute leiten und vielleicht auch, wenn es notwendig ist, ermahnen, wenn wir sie lieben. Das ist die Motivation, von dort geht es los. Dann schreibt er Vers 9, um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. Das war das größte Anliegen von Paulus, dass die Leute, denen er diente, stärker wurden in Jesus. Das ist ganz, ganz wesentlich, wo dort eine Leitung oder wie dort eine Leitung motiviert ist. Eine biblische Leitung bindet Menschen an Jesus. Eine biblische Leitung tut alles dafür, dass Menschen zu ihm hinwachsen und ihn besser kennen, in ihm stark werden, ihren Jesus kennen. Ihr Hunger nach dem Wort wächst. Das ist Kernaufgabe von Leitung. Es geht darum, dass die Menschen, die uns anvertraut sind, ihm folgen. Das ist so wichtig. Oder Vers 10, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Wenn eine Leitung versteht, dass die Gemeinde zu Jesus wächst und der Heilige Geist in ihnen immer mehr Raum hat, immer mehr tun kann, dann ist jeder Einzelne immer klarer, immer stärker vor Irrtümern geschützt. Wenn jeder Einzelne lernt, geführt zu sein vom Heiligen Geist, dann geht es gut. Dann können wir prüfen, worauf es ankommt. Dann werden wir am Tag Christi unanstößig sein. Das ist ein Vers, auf den wir noch später ausführlicher kommen, wo Petrus das sagt, im 2. Korinther 11, 2, ich habe euch verlobt. Also tiefer und liebevoller kann man es nicht ausdrücken, wie Paulus sagt, ich habe dafür gekämpft und gelebt, ich habe mich dafür steinigen lassen, um euch mit Jesus zu verloben. Das ist Motivation einer neutestamentlichen Leitung. Und wir sehen, wie weit das weg ist von ich bin der Leiter, ich habe die Vision und die kann überhaupt niemand anders haben, weil ich ja der Leiter bin und die gibt ja Gott nur dem Chef. Also brauchst du gar nicht fragen, ob die richtig oder falsch ist, weil du ja kein Leiter bist. Und wenn meine Vision das 10 Millionen Dollar Gebäude ist, mitten in Russland, dann musst du dich unterordnen und solltest du da irgendwie nachfragen, ganz klar Rebellion, weg. Ich habe euch ihn verlobt. Das ist der Kern, das ist das Konzentrat neutestamentlicher Leitung. Wir arbeiten, leben, beten und bangen und hoffen dafür, dass alle uns anvertrauten Leute bei ihm ankommen. Am Tag Christi unanstößig sind. Dafür arbeiten wir. Da kann ein Gebäude hilfreich sein, aber das ist alles nur Werkzeuge. Unanstößig seid auf dem Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind. Dann gibt er uns ein Beispiel, als er zu der Zeit, wo er das schreibt, im Gefängnis. Mich hat es tief beeindruckt, dass er nicht schrieb, ihr lieben Philipper, bitte betet für mich, ich bin im Gefängnis. Hier ist es furchtbar, dunkel, kalt, nass, das Essen ist schlimm, nachts kommen die Ratten. Ich flehe euch an, betet, bis ich hier rauskomme. Das war nicht der Inhalt seines Briefes. Aus dem Gefängnis heraus, unter diesen üblen Umständen, und ich denke schon, dass die Gefängnisse zu damaliger Zeit nicht mit Flachbildfernseher und Fitnessstudio und irgendwie solchen Sachen ausgestattet worden. Aus dieser Situation heraus hat er einen Blick, sie noch weiter zu bringen und sagt, meine Umstände dienen jetzt dazu, dass einige von euch kühner werden und das Wort predigen. Wenn wir das dann weiter studieren, können wir das sehen. Also sein Antrieb insgesamt, seine Motivation war, wie kann Jesus groß gemacht werden? Und sollte das durch meinen Tod sein, dann will ich gerne jetzt sterben. Sollte Jesus besser groß gemacht werden, wenn ich weiterlebe, will ich weiterleben. Das war seine Motivation, darum ging es. Dass der Herr verherrlicht wird und dass die Menschen, die ihm anvertraut wurden, mit ihm immer enger zusammenkommen, mit ihm verbunden sind. Ich hatte mal so eine Offenbarung bei einem Wort, was Jesus gesagt hat und was ich bis dahin überhaupt nicht in dem Zusammenhang gesehen habe, was die Haltung, die Herzenshaltung von Leitern ausdrückt. Das hat mich mal vor ein paar Wochen richtig gepackt. Ich denke, ihr kennt das auch. Man liest oft im Wort Gottes und da gibt es so einen Vers, der und da hatte ich dann und da bist du von diesem Vers erfüllt und denkst und betest dann darüber weiter. Und für mich war das so eine Stelle im Johannes 10, Vers 15. Johannes 10, 15. Da sagt Jesus, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Das ist das Herz eines Leiters. Zuerst, der Vater kennt mich. Das muss im Herzen eines Leiters fest verankert sein. Wir werden persönlich angegriffen, wir kommen unter Druck, wir werden in Frage gestellt, wir kommen in Situationen, die überhaupt nicht schön sind. Deshalb muss das in unseren Herzen verankert sein. Der Vater kennt mich. Darauf aufbauend muss in unserem Herzen verankert sein, ich kenne den Vater. Habt Acht auf euch selbst, unsere eigene Beziehung zum Vater. Und dann, ich lasse mein Leben für die Schafe. Es geht hier also nicht um mich. Es geht hier also nicht darum, dass ich hier groß rauskomme. Es geht nicht darum, dass ich endlich auch zum Pastorenkreis eingeladen werde in der Stadt, dass mich endlich auch jemand wahrnimmt, dass ich auch mal auf einer großen Konferenz ans Mikrofon darf oder dass irgendwie auch mal meine Predigt gehört wird. Also das ist von Jesus die Vorgabe für Leitungsmotivation. Der Vater kennt mich. Ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe, was er ja wortwörtlich getan hat. Und in gewisser Weise als Leiter tun wir das auch. Das ist so wichtig und wollen wir das in den Blick nehmen. Und wenn du spürst von Gott, da wird Leitungsverantwortung für mich kommen und ich habe so einen Ruf in diese Richtung. Du kannst dich schon jetzt darauf vorbereiten, dass diese beiden Grundfeste vorhanden sind. Dass du weißt, der Vater kennt mich und dass du den Vater kennst. Das ist eine ultimative Vorbereitung auf Aufgaben, die mal kommen. Wir brauchen die Sicherheit bei unserem himmlischen Vater, sonst werden Sachen kommen, die uns wegsensen, wegmähen können. Der Teufel hasst absolut Leiden im Team. Der Teufel hasst das. Weil es ist nahezu unüberwindbar für ihn. Also dieser Vers hat mich gepackt. Diese dieses Ding, was Jesus hier in diesem einen Vers sagt, der Vater kennt mich, ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Das ist es. Das ist Leitungsmotivation. Und wir haben immer noch diesen Vers, Apostelgeschichte 20, 28. Da steht, habt Acht auf euch selbst. Und dann geht es ja weiter. Und dann drückt es das so klar aus. In welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat. Also die Gemeinde Gottes gehört nicht der Leitung, sondern sie gehört ihm. Und er hat bezahlt mit dem Blut seines Sohnes, was der höchste Preis war im ganzen Universum. Die Menschen, die uns anvertraut sind, sind nicht unser Eigentum, sondern sie gehören ihm. Er hat sie sich erkauft. Und wir sind Verwalter, Aufseher. Wir übersehen das im Sinne Gottes. Wir gehen mit seinem Eigentum um. Und das ist unsere Motivation. Menschen sind nicht unser persönliches Eigentum. Und manche Leiter, die das nicht beherzigen, erlauben sich dann Dinge mit Menschen zu tun oder Menschen in bestimmte Richtungen zu drängen oder zu manipulieren, was man nicht tun darf. Und wenn da jemand ist in deiner Gruppe oder in deiner Gemeinde, der sagt, ich kann ja nicht mal mitgehen, ich bin mit dem und dem nicht einverstanden, ich suche mir einen anderen Platz, das ist es nicht mehr für mich und ich war in der Gemeinde und dort ist es besser für mich, dann werden wir als Leiter dort nicht zornig und verfluchen diese Person und schicken die mit Verwünschungen weg. Und wir gehen dann nicht vor die Gemeinde hin und sagen, der Bruder XY, der ist jetzt auf dem Holzweg, der hat jetzt unsere Gemeinde hier verlassen, dafür werden wir ihn, ihr werdet sehen, wo das endet, seine Ehe wird zerstört werden und es wird alles kaputt gehen. Wenn er uns jetzt hier verlässt, dann ist für ihn nur noch der Abgrund. Wenn jemand sowas entscheidet, ist das sicherlich für einen Leiter schmerzlich, vielleicht umso schmerzlicher, wenn wir auch viel investiert haben an Gebet oder an Hilfe oder an Unterstützung. Und das darf auch mal schmerzlich sein. Und dafür haben wir uns dann im Team, dass wir uns da trösten können und dass wir uns da ausheulen können und dem anderen mal die Ohren voll lamentieren können. Das kann man machen. Man sollte damit nicht Jahre zubringen, aber das darf sein. Aber wir betrachten die Menschen nicht als unser Eigentum. Die Menschen müssen nicht um jeden Preis blind zu uns als Personen loyal sein. Sondern Menschen werden stark im Herrn und sollen grenzenlos loyal sein zu Jesus. Das ist auch in diesem einen Vers, zeigt Paulus diesen tiefen Grundsatz, die Aufseher sind gesetzt für eine Gruppe von Menschen, die ihm gehören, erkauft durch das Blut des Lammes. Und dann haben wir im Titus 1 so eine schöne Beschreibung. Wie sollte es denn im Leben des Ältesten aussehen? Was sind denn die Anforderungen für einen Ältesten? Und das hat was damit zu tun, dass ein apostolischer Dienst nachschauen muss, bevor er Älteste einsetzt, ob sie denn diese Anforderungen erfüllen oder ob sie zumindest willentlich sich in diese Richtung entwickeln. Das vielleicht so als Einschub, Älteste werden also nicht demokratisch gewählt. Es wird keine Gemeindeversammlung einberufen, ein Wahlzettel ausgefüllt. Wir haben da so 3, 4, 5 Leute, die sind ganz nett und die können fließend die Losung vorlesen und kommen auch ab und an zur Versammlung und dann machen wir da einen Wahlzettel und dann kann die Gemeinde da Striche setzen und wählen und das sind dann unsere Ältesten. Und wenn wir die ganzen Bedingungen lesen, die an Älteste stehen, dann impliziert das auch, dass der Apostel da kommt und die einsetzt, die Leute also persönlich kennen muss. Sonst kann er nicht einschätzen, zum Beispiel, ob ihre Kinder erzogen sind. Das ist zum Beispiel ein Kriterium. Also ist auch unser Bild über apostolischen Dienst so ganz nebenher, aber das denke ich ist dann eher ein Hartwig Seinpott. Der große Chef, der da mal vorbeisurft, große Prophezeiungen loslässt und wieder geht, das ist nicht apostolischer Dienst. Und das kommt auch nochmal, wenn wir so über Netzwerke reden, sondern wir sehen hier, das ist eine Beziehung der Herzen. Und um wissen zu können, erfüllen denn die Ältesten die Kriterien, die das Wort Gottes nennt, muss man sie also kennen. Müsste mal bei ihnen zu Hause ein Stück gewohnt haben. Und dann kann man sehen, ist denn das so, wie es ist? Also das geht nur über Beziehungen der Herzen. Ein apostolischer Dienst ist in einer Gemeinde verbunden über Beziehungen. Und nicht, weil das der Kardinal Meyer festlegt und dann noch drei Mann im Büro das organisieren. Und dann wird geografisch aufgeteilt und in dem geografischen Gebiet wird dann der Apostel gesetzt und die sind dann alle irgendwie dem unterstellt und der ist dann weisungsberechtigt. Das hat alles überhaupt nichts mit apostolischem Dienst im Wort Gottes zu tun. Das ist alles Menschenweisheit, das ist alles Unfug. Ich gehe so weit, dass es Zeitverschwendung ist. Die Frage, die ja oft immer so auftaucht, sind wir unzählige Male gefragt worden, ja, wo gehört ihr denn überhaupt hin? Und wenn man das sagt, ja, ins Reich Gottes, das reicht nicht. Ja, wie? Nee, also das, also ihr braucht doch ein Dach. Und ja, inzwischen versuche ich zu unterscheiden, ob jemand das ernsthaft fragt oder ob jemand uns von den klassischen Modellen überzeugen will. Wenn jemand ernsthaft fragt, dann erkläre ich, ja, wir haben Beziehungen und wir sind als Gemeinde geistlich nicht autonom. Da gibt es Männer, die auf uns Aufsicht nehmen. Und das hat großen Schutz. Das ist für uns überhaupt nicht bedrohlich. Wir haben über ein Jahr wirklich zu Gott gerufen, bringen uns zusammen mit einem apostolischen Dienst. Wir brauchen das unbedingt. Und unsere Gemeinde weiß das. Und es gibt enormen Schutz. Können wir dann noch, wenn es um Konfliktlösungen geht. Wie geht der Weg, wenn was nicht funktioniert? Also das ist alles aufgebaut auf der Ebene von Beziehungen. Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist die Verbindungen knüpft. Das hat nichts mit geografischer Lage zu tun. Das ist die Kreisstadt, da sitzt der große Propst so und so. Und alle Gemeinden, die sich dort gründen, sind jetzt dazu verpflichtet, jetzt seiner Leitung zu unterstehen. Und das Kuriose ist, ich denke, wir gehen alle so weit mit, dass das jetzt im katholischen oder lutherischen Bereich irgendwie nicht ganz so passt. Im charismatischen Bereich wurde dasselbe installiert. Da gibt es das Leitertreffen und in der Regel die Gemeinde mit den meisten Mitgliedern ist logischerweise der Leiter, ist dann schon der Anwärter auch auf das Apostelamt. Und der ist unausgesprochen der Apostel in der Region. Unausgesprochen. Und dann lädt der ein zu den Ladertreffen und liebevoller kann man gar nicht einladen. So, und wenn dann aber irgendeine Leitung einer anderen freien Gemeinde da nicht hingeht und das anerkennt, dass jetzt doch der unausgesprochene Apostel ruft, dann werden da schon Stimmen laut. Dann wird dieser unausgesprochene Anspruch schon sichtbarer. Ja wie, ihr wollt euch wohl nicht hier einordnen. Und wir bauen da gerade im charismatischen Bereich, zumindest in unserer Region, das Papsttum. Nur weil wir geografisch in der Nähe von einer freien Gemeinde sind und da wird so gedacht. Und es ist das selbstverständlich, dass wir das jetzt als unseren apostolischen Dienst anerkennen. Und dem kann ich überhaupt nicht folgen, weil wir sehen, dass die Apostel in der Schrift nicht vor der Landkarte saßen und sagten, Quadrat Petrus, das Quadrat Paulus, das Jakobus und alles muss jetzt sich dem so fügen. Also das geht auf der Ebene, dass der Heilige Geist die Verbindungen bringt und das Herzen in Beziehungen miteinander kommen. Und das ist ein großer Schutz, aber ich denke, dass wir da später mehr kommen. Also Titus 1 sehen wir Bedingungen, die an einen Ältesten stehen und darüber möchte ich sprechen. Lesen also mal ab Vers 5, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten habe. Es war also ein Befehl von ihm. Keine Option. Ihr könnt da mal nachdenken, ob das Modell vielleicht für euch passt. Das war der Befehl. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind, Denn der Aufseher muss untadelig sein, als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam. Wir haben also gesehen, in dem einen Vers steht das Wort Älteste und im anderen Aufseher. In dem ersten Vers ist das urtextliche Wort Presbyteros und in dem zweiten Episkopos. Also das erste Wort bezeichnet die Person und das zweite die Funktion. Also ein Ältester ist ein Aufseher. Diese Worte sind gegeneinander austauschbar. Ja, dann steht hier zwei Worte, auf die ich eingehen möchte. Nicht eigenmächtig. Nicht eigenmächtig. Was heißt das jetzt in der Praxis? Wenn eine Idee kommt, ein Lader ist überzeugt, das war das Reden Gottes, wir sollten das und das Projekt anfassen, wir sollten das und das tun, dann gibt es das Ältestenteam, wo man sowas dann auf den Tisch bringt und darüber berät und darüber betet. Und eine Bedingung für einen Ältesten an einem Team dient, ist, dass er nicht eigenmächtig ist. Wir brauchen also Herzen in einem Leitungsteam, die davon überzeugt sind, auch der andere hat Weisheit, auch der andere könnte Recht haben, auch der andere hört Gott. Ich bin nicht alleine der, der das alles erfasst. Und sollte ich noch so überzeugt sein, dass es ganz klar das, was wir tun sollten, dass es ganz klar Reden Gottes gewesen, kann ich entspannen, wenn meine drei Brüder das anders sehen, dass wir das erstmal noch abwarten und reifen lassen und gucken, wie wir da später nochmal dazu stehen. Nicht eigenmächtig. Wie viel Zerstörung kommt schon in Anfängen von Gemeinden, weil Personen eigenmächtig sind. Sie wissen, was sie wollen. Und natürlich sagen sie nicht, ich will, sondern immer der Herr hat. Immer. Das ist ja immer in diesen religiösen Wortgruppen eingekleidet. Es tritt ja niemand in Springerstiefeln und Glatze vorne auf und sagt, ich will. So plump ist es ja nicht. Es ist ja immer, der Herr hat mir aber gesagt, ja, das ist Ende der Fahnenstange. Wenn der Herr geredet hat, wer will sich erlauben, gegen den Herrn irgendwas vorzubringen? Also würde ich diese Wortgruppe, der Herr hat mir gesagt, wir sollen, die würde ich schon mal streichen aus dem Wortschatz im Ältestenteam. Das ist abtötend. Da braucht der andere viel Mut zu sagen, ja, welcher Herr?